Für heute Abend würde ich gern einen Bibeltext erstmal gemeinsam mit euch lesen und den finden wir in 1. Chronik, Kapitel 4. Ich bin erst vor kurzem auf diese Verse aufmerksam geworden. Chronik ist ja sicherlich nicht ein Buch der Bibel, das wir allzu oft durchlesen, einfach weil es sehr trocken beschrieben ist, weil es eine Abhandlung von Geschlechtsregistern ist und man tut sich eher schwer damit, dieses Buch durchzulesen. Umso interessanter sehen wir einfach in dieser Abfolge zwei Verse, und zwar 1. Chronik 4, die Verse 9 und 10. Und da heißt es: Jabes aber war angesehener als seine Brüder, und seine Mutter nannte ihn Jabes, denn sie sagte: Ich habe ihn mit Kummer geboren. Jabes rief den Gott Israels an und sagte: Ach, dass du mich doch segnen und meine Grenzen erweitern mögest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Unglück bewahrtest, dass es mich nicht bekümmere. Und Gott ließ kommen, was er bat. Hier geht es um das Gebet des Jabes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Jabes war mir bisher nicht wirklich geläufig gewesen. Und wie schon erwähnt, es ist hier plötzlich eine Unterbrechung dieser Geschlechtsregister. Irgendwie war was Besonderes an diesem Jabes. Wir lesen, er war angesehener als seine Brüder. Nun, die Bitte oder dieses Gebet des Jabes teilt sich in vier Bitten auf. Zuvor möchte ich aber nochmal die Bedeutung des Namens Jabes erläutern. Und es heißt hier, denn die Mutter sagte, denn ich habe ihn mit Kummer geboren. In einer anderen Übersetzung heißt es mit Schmerzen geboren. Und der Name Jabes bedeutet also Schmerzen oder Kummer. Im Alten Testament, wenn es heißt, der Name wurde abgetrennt, dann bedeutet es, dass diese Person gestorben ist. Wir sehen also, dass in der Bedeutung dieses Namens viel mehr drin lag. Wir sehen oft, dass ein bestimmter Wunsch damit geäußert wurde oder eine Prophetie in dieses Leben hineingelegt wurde. Zum Beispiel Salomo bedeutet Frieden. Und tatsächlich war es so, dass Salomo nicht einen einzigen Krieg geführt hatte. Es herrschte Frieden in dem Reich. Jakob heißt so viel wie der Rapha. Und tatsächlich ist es so, dass Jakob einen Großteil seines Lebens damit zugebracht hat, seinen Reichtum zu mehren und immer wieder aus den Situationen einen Profit für sich herauszuschlagen. Naomis Söhne Machlon und Kilion bedeuten schwächlich und schwindsüchtig, und sie starben in jungem Alter. Der Name Jabes also lässt eine düstere Zukunft auf sein Leben werfen. Einer, der Schmerzen bereitet, einer, der Schmerzen macht. Jabes ist sich die Bedeutung seines Namens bewusst, und genau deshalb betet er dieses Gebet. In der ersten Bitte sehen wir: O, dass du mich reichlich segnen wolltest. Das Gegenteil von Segen ist ein Fluch, und es scheint so, als ob Jabes mit einem Fluch belegt worden ist. Segen hingegen kommt immer von Gott. Und in der Vorbereitung musste ich mir erstmal Gedanken machen, was bedeutet das eigentlich, Segen? Und es ist keine kurze Antwort, denn Segen sehen wir in materiellen Dingen. Unser Wohlstand kann ein Segen für uns sein. Es ist aber auch ein Segen, Frieden in diesem Land zu haben. Die Versammlungsfreiheit, die wir im Moment noch hier genießen, ist ein Segen für uns. Kinder sind ein Segen. Gottes Wirken und Reden durch seinen Geist, durch das Wort, wenn wir es lesen, kann ein Segen für uns sein. Gottes Fluch hingegen bedeutet die Entziehung dieses Segens. Wir sehen das an Kain. Er hat seinen Bruder Abel erschlagen und Gott verfluchte ihn. Segen würde ich in meinen Worten so beschreiben: Es ist Gottes übernatürliches Wohlwollen uns Menschen gegenüber. Gottes übernatürliches Wohlwollen. Und um Segen zu bitten, heißt nicht nur einfach mehr von dem zu wollen oder zu haben, was wir vielleicht sogar aus eigener Kraft schon tun können, sondern es bedeutet vielmehr, um die Freisetzung der wunderbaren und unerschöpflichen Güte Gottes in unserem Leben. Und darum dürfen wir im Gebet immer wieder zu Gott ringen. Die Freisetzung der wunderbaren und unerschöpflichen Güte Gottes in unserem Leben. Das bedeutet für mich Segen. Jabes kannte den Gott Israels vielleicht aus den Erzählungen, wie Gott mit Mose und dem Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Und er hat gesehen, wie Gott einen Neuanfang gemacht hat mit dem Volk Israel. Und ich versuche mir das vorzustellen. Vielleicht hat er sich gedacht, Mensch, ich bin verflucht. Mein Name bedeutet nichts Gutes. Vielleicht kann Gott, der das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, einen Neuanfang gemacht hat, mit mir genauso einen Neuanfang machen. Und genau deshalb bittet Jabes um Segen für sein Leben. Im Urtext habe ich mir sagen lassen, oder ich habe es gelesen, dass das Wort Segen mit einer besonderen Dringlichkeit aufgeschrieben worden ist. Es ist ungefähr so, als ob wir Segen und dann 5 Ausrufezeichen dahinter setzen würden oder es 3-mal unterstreichen würde. Es liegt eine Dringlichkeit in dieser Bitte, dass du mich segnen wolltest. Und so wie Jakob um den Segen Gottes gekämpft hat, als er gesagt hat, ich lasse dich nicht, obwohl er nicht mehr konnte, er war eigentlich geschlagen, aber Jakob hielt sich fest und hat gesagt, ich lasse dich nicht, denn du segnest mich. Genau dieses Verlangen hat Jabes gehabt und legt das hier in dieses Gebet rein. Und Gott gibt gerne, Gott möchte gebeten werden. Und das deckt sich auch mit Bibelstellen aus dem Neuen Testament. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Gott will, dass wir ihn um Dinge bitten. Er ist freigebig, er ist gütig, aber er möchte, dass wir mit dieser Bitte, mit diesem Verlangen zu Gott kommen und er dann geben kann. Jakobus 4 spiegelt das auch so ein bisschen wider. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Gottes Güte ist unbegrenzt. Aber wenn wir an einem Tag in unserem Leben es verpassen, um Gottes reichen Segen zu bitten, dann haben wir nicht das volle Maß dessen erhalten, was uns vielleicht zusteht. Gott hat unendlich viel Segen für uns bereit. Und es liegt an uns, um diesen Segen zu bitten. Denn es ist für einen Vater eine Ehrensache, seinem Kind etwas zu geben, wenn es ihn darum bittet. Genauso ist es für Gott. Es ist ihm eine Freude, großzügig diesen Segen über uns auszuschütten, wenn es wirklich das ist, worum es uns geht. Jabes betet, segne mich. Und zwar reichlich, heißt es in der Schlachterübersetzung. Wir Menschen selbst können zu Segensträgern werden. Wir können Segen in eine Umgebung hineintragen. Ich stelle oft fest in meinen alltäglichen Gebeten, dass man manchmal dieses Wort Segen ein wenig floskelhaft verwendet, weil es einem so, ja, das ist so ein Wort, das gehört zu einem Gebet dazu. Und deswegen hat es mir in dieser Vorbereitung auch geholfen, so ein bisschen mehr über die Bedeutung des Wortes Segen bewusst zu werden. Ich bete zum Beispiel um den Segen für diesen Tag. Das heißt, zu seiner Ehre zu leben. Ich bete um den Segen für dieses Essen, dass es mir Kraft gibt, Gutes zu tun. Ich bete um den Segen für Gottesdienste, dass meine Seele ermutigt und gestärkt wird. Ich bete um Segen für meine Kinder, dass sie zu wahren Christen heranwachsen. Vielleicht geht es dem einen oder anderen heute Abend auch so, dass dieses Leben für uns nichts Gutes bereithält. Ähnlich wie Jabes fühlen wir vielleicht, dass ein Fluch auf uns lastet. Und wir sehen, dass es bei den anderen irgendwie läuft. Es klappt alles und in unserem Leben vielleicht nicht. Was aber Fakt ist, dass Gott einen Plan hat für jeden Einzelnen von uns. Für Jabes hat Gott auch einen Plan gehabt. Mir kam der Gedanke, dass Christus für uns zum Fluch geworden ist, damit wir heute Segen empfangen können. Das heißt in Galater, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und in Jesaja lesen wir, die Strafe lag auf ihn, auf dass wir Frieden hätten. Jesus ist an dieses Kreuz gegangen, er ist verflucht worden. Gott hat sich von ihm abgewendet, weil er die Sünden dieser Welt trug, sodass wir heute diesen Frieden genießen können. Und ich hatte eingangs schon gesagt, Frieden in unserem Land, das bedeutet Segen. Genauso wie unseren Frieden, den wir mit Gott haben dürfen, das ist Segen. Jesus nahm diesen Fluch auf sich, dass wir heute gesegnet sein können. Die zweite Bitte lesen wir, und meine Grenzen erweitern mögest. Ich dachte an Abraham, wie Gott ihm ein Land verspricht und ihm genau die Grenzen aufzeigt, von wo bis wo dieses Reich sein wird. Später wird das durch Mose noch einmal bestätigt und noch einmal werden die Grenzen aufgezeichnet. Aber es erst zu Josuas Zeiten durfte das Volk einziehen. Und zu der Zeit gab es eine Generation, die hatte Angst, die wollte nicht. Die wollte nicht in dieses verheißene Land. Und Gott wartet einfach 40 Jahre, bis all diese Leute gestorben sind und wartet, bis eine Generation herangewachsen ist, die dieses Verlangen hat, in dieses Land einzuziehen, die dieses Land einnehmen will. Jabes lebte zur Zeit der Richter, also zu einem Zeitpunkt, wo das gesamte Land Israel noch nicht komplett eingenommen worden war. Das geschah erst unter König David und wurde dann unter Salomo erhalten. Wir lesen dann, dass es danach gleich wieder anfing zu bröckeln. Das heißt also, zur Zeit der Richter war das noch nicht komplett eingenommen. Und man hatte nur Teile an das Volk Israel verteilt. Und Jabes stand vor seinem Stück Land und hat sich gefragt, mit dem Namen, mit seiner Bedeutung, ob das tatsächlich alles ist, was dieses Leben für ihn zu bieten hat. Kann es vielleicht sein, dass Gott ihn zu mehr bestimmt hat? Und wir können uns das heute genauso fragen. Kann es sein, dass wir zu mehr bestimmt sind? Kann es sein, dass Gott mehr für unser Leben haben will? Dass wir nicht nur von Mittwoch zu Mittwoch und von Sonntag zu Sonntag dem Gottesdienst beiwohnen, sondern dass wir unsere Grenzen erweitern. Die Grenzen, den Einfluss in unserer Familie erweitern, die Grenzen in unserer Nachbarschaft erweitern, auf unserer Arbeit, in unserer Schule, hier in der Gemeinde. Die Grenzen erweitern, um mehr Gelegenheiten von Jesus zu erzählen, mehr Gelegenheiten, Menschen zu erreichen. Die Grenzen verschieben, mehr zu tun, wirksamer zu werden als je zuvor. Oft versuchen wir das aus eigener Kraft zu stemmen. Es ist ja immer wieder so menschlich, was diese Gedanken, die uns kommen. Wir denken, unsere Persönlichkeit und unsere Erfahrung bringen so diesen Erfolg mit sich in der Reich Gottes Arbeit. Jedoch sieht Gott das anders. Zumindest kann ich das so aus der Bibel herauslesen, dass es eher so ist, dass meine Bereitschaft und meine Unfähigkeit, meine Schwachheit mit Gottes übernatürlichem Willen und Macht mein Gebiet vermehren können. Ich wiederhole das nochmal. Meine Bereitschaft zu gehen plus meine Schwachheit in Kombination mit Gottes Willen erweitert mein persönliches Gebiet. Und das ist oft nichts Geringeres als ein Wunder, muss man sagen. Ich hatte letzte Woche auf der Arbeit eine Situation. Es ging um ein schwerkrankes Kind. Es ist genauso alt wie mein Sohn Nathan, 5 Monate. Und dieses Kind war eigentlich von Anfang an schwerkrank. Und in den letzten Tagen hat sich die Lage so zugespitzt, dass wir mit unseren medizinischen Möglichkeiten für dieses Kind nicht mehr viel tun konnten. Das war auch der Mutter bewusst und sie kam immer wieder mit Tränen, stand sie an diesem Bett und wusste weder aus noch ein. Mehrfach hatten wir die Situation oder ich diese Situation mit dieser Frau mit über Gott zu sprechen. Ihr einfach zu erzählen, was mir halt in meinem Leben gibt. Das hat sie nicht wirklich angesprochen. Sie kam eher mit Ablehnung. Sie konnte daran nicht glauben und sie konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und mir kam irgendwann so dieser Gedanke, dass wenn sie nicht glauben will, dann höre ich halt auf. So, ich war ein bisschen frustriert, menschlich gesehen auch ein bisschen gekränkt vielleicht, ja, dass man das nicht annehmen will, dass Ablehnung mir gegenüber demonstriert wird. Aber am letzte Woche Montag habe ich gedacht, okay, ich will das nicht zu sehr pushen, ich will mich da nicht zu sehr aufdrängen, wenn sie das nicht hören will, dann ziehe ich mich zurück. Und das Interessante ist, dass sie auf einmal auf mich zukommt und sagt, Daniel, Sie sind doch ein gläubiger Mensch. Und sie fängt das Gespräch wieder auf diese Richtung anzulenken. Und das hat mich total verwundert. Und es ist interessant, es war gerade ein Eingriff bei dem Kind und wir stehen auf dem Flur und sie sagt, was habe ich verbrochen, dass mir so etwas passiert in meinem Leben. Und ich erzählte ihr die Geschichte von Hiob, dem es genauso ging. Mit Hiob konnte sie nichts anfangen, aber mit der Hiobsbotschaft. Und das habe ich ihr erzählt, einfach aus der Bibel. Und ich glaube, sie konnte trotzdem nicht so viel damit anfangen, aber ich hatte den nächsten Tag frei und dann bekomme ich mit, dass sie sich entschieden haben, die Geräte abzuschalten. Dieses Kind ist gestorben. Und das ist auch gut so. Dieses Kind hatte einfach einen langen Leidensweg vor sich und es war schwer genug für die Eltern, diese Entscheidung zu treffen. Was ich damit einfach sagen will, ist, wenn wir darum beten, eine Grenzerweiterung in unserem persönlichen Umfeld, dann erhört Gott dieses Gebet. Wir stehen immer wieder im Austausch mit Valentin. Wir haben ein Gebetsanliegen, immer wieder Menschen zu erreichen, die fern von Gott sind. Und tatsächlich hat sich in letzter Zeit buchstäblich verschlossene Türen geöffnet, dass wir zu Menschen hingehen können und mit ihnen über das Reich Gottes sprechen. Für mich sind das kleine Alltagswunder. Und ich sehe immer wieder, Gott erhört dieses Gebet. Die dritte Bitte von Jabes lautet, und dass deine Hand mit mir wäre. Wenn wir als Menschen Angst haben, dann neigen wir dazu, die Hand eines Vertrauten zu suchen. Kleine Kinder, die Angst haben, die suchen die Hand ihres Vaters, ihrer Mutter. Sterbenden Leuten hält man die Hand. Ein schwerer Weg. Und diese Nähe, dieses Handhalten, das ist eine Geste. Man demonstriert damit, ich weiß, wie es dir geht. Ich versuche dir zu helfen. Gerade bei sterbenden Leuten, dass die sich nicht alleine fühlen. Man hält ihnen die Hand. Und das gibt so eine Ermutigung, eine Kraft. Da ist jemand, der will mir helfen. Ich bin nicht alleine. Jabes, ich versuche mir das wieder bildlich vorzustellen, sieht seine Gebietserweiterung und stellt fest, das ist zu viel, worum er gebeten hatte. Das kann ich gar nicht schaffen. Ich stelle mir vor, wie er ein riesiges Stück Land bekommt und das muss er jetzt irgendwie bestellen. Er muss die Felder beackern, er muss Brunnen graben, damit das bewässert wird. Er muss Zäune instand halten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kommen vielleicht Räuber, die sein Vieh stehlen wollen und er muss wieder auf die andere Seite von seinem Grundstück hechten. Es sind Leute da, die eingewiesen, angeleitet werden müssen. Dazu noch die eigene Familie zu Hause. Arbeit über Arbeit. Und Jabes merkt, das ist zu viel. Es ist zu viel, um was er gebeten hat. Ich stelle mir das bildlich vor. Und es ist tatsächlich so, wenn wir um eine Gebietserweiterung in unserem Leben beten, dann wächst uns die Sache schnell über den Kopf. Und vielleicht vertrauen wir dann Gott in einer bestimmten Sache und sehen, okay, das ist mein Weg, ich muss hier gehen. Und ich sehe, das ist wie ein reißender Fluss vor mir, ich muss da jetzt reinspringen, das Wasser ist kalt, wir stellen uns darauf ein, es wird unangenehm und wir springen und dann kollidieren wir mit einem Stein, der sich unter der Wasseroberfläche versteckt hat. Und das raubt uns das Gleichgewicht, es nimmt uns die Luft zum Atmen. So viel Land, so viel Gebiet, so viel Einfluss, so viel Verantwortung. Und dann sehen wir unsere Unfähigkeit. Wie soll ich das alles machen? Und der erste Reflex, der zu uns Menschen kommt, ist weglaufen. Wieder alles hinlegen, in unsere Komfortzone, sich wieder zurückzuziehen, alles ein bisschen ruhiger angehen. Und wir wollen von dieser Abhängigkeit von Gott weglaufen. Und oft widerspricht es allen Regeln unserer Vernunft, steht im Widerspruch zu unserer bisherigen Lebenserfahrung. Es spricht unseren Gefühlen Hohn. Und es lässt uns oft wie einen Verrückten und einen Versager gleichzeitig aussehen. Und genau deswegen betet Jabes, dass deine Hand mit mir wäre. Er braucht eine starke Hand, an die er sich festhält, die ihn führt, die ihn leitet, die ihm zeigt, du bist nicht alleine. Mir ist immer dieses Beispiel von Petrus vor Augen. Ich hatte das schon mal erwähnt. Aber Jesus selbst betraut Petrus, diesen Angsthasen, diesen Choleriker, damit das Evangelium in die ganze Welt zu tragen. Petrus bringt aus menschlicher Sicht weder die Qualifikation dafür mit, noch hat er das Talent, noch ist er besonders gebildet und er hat Angst. Und trotzdem beauftragt Jesus genau diesen Menschen. In Jesaja 59 lesen wir, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören. Gott will gebeten werden und Gott hört unsere Bitte. Heute haben wir die Verheißung des Heiligen Geistes, der uns hilft. Das heißt, er ist bei uns bis ans Ende der Tage. Er lässt uns nicht allein. Wir haben immer wieder diese Hand da, an die wir uns festhalten dürfen. Und diese Abhängigkeit, dieses Kleinsein vor Gott, dieses Nichtsnutzen vor Gott und diese Unfähigkeit bedeutet eigentlich, dass wir diese Vollmacht haben, weil wir diese Abhängigkeit von Gott in unserem Leben sehen. Die vierte Bitte lautet, halte Unglück und Schmerz von mir fern. Wenn wir für Gott arbeiten, dann ist der Widerstand nicht weit. Der Teufel weiß, wann und wen er angreifen muss. Und wenn wir gerade in diese Dimension des Übernatürlichen vorstoßen, dann werden wir erleben, dass die Angriffe mehr und mehr werden. Ablenkung, Widerstände, Bedrängnisse. Und wenn wir das nicht erleben in unserem Leben, dann stimmt irgendwas nicht. Weil der Teufel wird uns niemals Gebiet kampflos überlassen. Es wird immer Widerstände geben. Darauf müssen wir uns einstellen. Eine gute Strategie, um sich den Segen Gottes in dieser Situation zu erhalten, ist es, gar nicht erst in den Kampf mit dem Teufel gehen. Wir sehen, dass Jesus betet und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns vor dem Bösen. Er betet nicht, gib uns genug Kraft, dass wir dem Teufel widerstehen können, sondern führe uns gar nicht erst in Versuchung. Und wir lesen in dieser Geschichte von der Versuchung Jesus, dass er nicht länger als nötig mit dem Teufel gesprochen hat. Und trotzdem können wir Gott bitten, uns vor unnötigen Versuchungen zu bewahren, statt um Kraft sie zu überwinden. Je weiter wir auf diesem feindlichen Gebiet vordringen, desto ungeschützter sind unsere Flanken. Wenn wir uns dann versuchen, auf uns selbst zu verlassen, sind wir verlassen. Oft versuchen wir, unsere eigene Weisheit, unseren eigenen Ratgeber zu sein, uns auf unsere eigene Erfahrung zu stützen, auf eigene Gefühle zu hören. Vielleicht stolz zu werden auf das bisher Erreichte in der Reich Gottes Arbeit. Und das ist ein Kampf, der ganz im Stillen stattfindet, dieser Stolz. Das sieht keiner, das hört keiner, aber es ist ein innerer Kampf, mit dem wir immer wieder zu tun haben. Und vielleicht können wir jetzt verstehen, warum es heißt, Jabes war angesehener als seine Brüder. Jabes hat sich von seinem Namen nicht beeinflussen lassen. Er hat sich nicht zufrieden gegeben mit dem, was für ihn bestimmt war, und er hat um mehr gebeten. Und das Beste kommt zum Schluss. Gott erhört dieses Gebet. Er sieht das Verlangen in Jabes, sich nicht damit zufrieden zu geben. Er erwartet mehr von einem Leben mit Gott. Und dieses Gebet können wir uns heute noch zu eigen machen. Es heißt, und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Amen.